Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium. Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. Und wir studieren heute miteinander die Verse 31 bis 35 in Lukas 13. Lukas 13, die Verse 31 bis 35. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: In derselben Stunde kamen einige Pharisäer herbei und sagten zu ihm: Geh hinaus und zieh fort, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen, und am dritten Tag werde ich vollendet. Doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Braut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis es geschieht, dass ihr sprecht: Gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Amen. Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Herr Jesus Christus, du hoher und erhabener König aller Könige und Herr aller Herren. Herr, wir beugen uns unter deiner Herrschaft und wir wollen kommen, um uns zu bergen unter deinen Flügeln. Herr, wir preisen dich, dass du uns auch jetzt versammelt hast, um dich zu verehren, um dich mehr zu erkennen, um dich mehr zu lieben und uns mehr an dir zu erfreuen. Herr, und so lass uns dich mehr erkennen. Schenk uns, dass wir dein Wort verstehen und glauben, es zu Herzen nehmen und danach tun. Herr, dass du alle Ehre hast und wir deine Gnade. Und so bitten wir all dies, Herr, in deinem Namen und danken dir, dass du uns erhörst. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, wie der Herr Jesus Christus uns dazu ermahnte, dass wir ringen sollen, um durch die enge Pforte einzugehen in das Reich Gottes, in das ewige Leben. Wir hörten auch, dass viele nicht hineingehen werden, die dachten, dass sie selbstverständlich hineingehen werden, weil sie in ihrem Leben niemals von Herzen erkannt haben, dass sie verlorene Sünder sind und dass sie darum ringen müssen, flehen müssen vor dem Herrn Jesus Christus um Gnade und Erbarmen. Sie haben niemals Buße getan in ihrem Leben. Sie sind niemals zu Jesus Christus gekommen und haben gefleht von ganzem Herzen, denn er ist die Tür und wer durch ihn hineingeht, wird gerettet werden. Der Tag kommt, sagt Christus, wo er die Tür verschließen wird. Und die, die nicht eingehen werden, sie dürfen einen Blick hineinwerfen in dieses Reich, wo Abraham, Jakob und Isaak und Jakob am Tische liegen, bei dem Freudenmahl Gottes in seinem Reich. Und selbst Heiden, die von überall herbeigeströmt sind, werden dort sein. Aber diese Menschen werden die Worte hören: Weicht von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Und das sagt Jesus, obwohl diese Menschen ihn haben predigen gehört. Sag, hast du diese Worte weiter bewegt? Hast du sie angewandt auf deine eigene Seele? Hast du gerungen, gefleht vor dem Herrn um Gnade und Erbarmen? Hast du Buße getan, wo Gott dir durch seinen Heiligen Geist mittels seines Wortes deine Sünde aufgezeigt hat und du gemerkt hast, du lebst einfach so, als sei es selbstverständlich, dass du mit Gott bist? Denn er will, dass wir uns erniedrigen vor ihm, dass wir in Wahrheit Gnade und Erbarmen suchen. Lasst uns schauen, dass das, was wir hören, dass das eine Realität ist in unserem Leben, dass es Wahrheit ist, auch über deine Seele. Nun, manche verstehen nämlich nicht, dass sie unbedingt Rettung brauchen. Und auch solche haben wir wieder hier in unserem Text Es heißt, Vers 31, in derselben Stunde kamen einige Pharisäer herbei und sagten zu ihm, geh hinaus und zieh fort, denn Herodes will dich töten. Also in derselben Stunde, als Christus lehrte, dass viele nicht gerettet werden, in der Stunde, als er lehrte, dass man hindurchringen sollte durch die enge Pforte, damit man gerettet wird, kommen Pharisäer und sie haben nichts Besseres zu tun, als zu sagen, rette du dich. Sie hätten flehen sollen, Herr, rette du uns. Denn Gott, sein Zorn liegt auf uns. Und er wird uns vernichten und nicht nur unseren Leib, sondern unsere Seele in die ewige Hölle werfen. Lehre uns, wie wir gerettet werden können. Jesus, erbarme dich unser. Aber nein, sie kommen zu ihm und geben ihm den Rat, rette dich lieber. Und wir kennen ihre Motive nicht, aber wir haben ja bereits in Kapitel 11 gelesen, dass die Pharisäer Christus loswerden wollten, dass sie ihn töten wollten. Also ist das sehr verdächtig. Aber wie gesagt, wir kennen ihre Motivation nicht. Aber was ist jetzt genau ihre Warnung? Geh hinaus, zieh fort, denn Herodes will dich töten. Herodes, der Fürst dieser Region, Christus befindet sich wohl in Galiläa. Und Herodes war es schon, der Johannes dem Täufer hat köpfen lassen. Von daher wird er auch nicht zögern, Jesus zu töten. In derselben Stunde kamen einige Pharisäer herbei und sagten zu ihm, geh hinaus und zieh fort, denn Herodes will dich töten. Lasst uns schauen, wie Christus auf diese Morddrohung reagiert. Vers 32. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen. Heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet. Doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Also Christus erfährt, dass Herodes ihn töten will und natürlich, menschlich gesehen, ist das eine Versuchung, wenn du das hörst. Der Landesfürst will dich umbringen. Also auf und davon, schnell, fliehen. So wie Elia, als er hörte, dass Isabel ihn umbringen will. Aber schaut, wie Christus reagiert. Er bleibt ruhig und gefasst. Warum? Weil dieser Christus geboren ist, um zu sterben. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben. Sie sagen zu ihm, komm, geh hinaus. Er sagt zu ihnen, geht ihr hin zu ihm und sagt diesem Fuchs. Ein Fuchs, das meint einen gewieften, cleveren Schädling, zum Beispiel in einem Weinberg. Und Christus fürchtet sich nicht vor diesem Herrscher und Mörder. Herodes denkt, er könnte Christus erschrecken, ihm nachjagen, ihn aufspüren, ihn töten. Er glaubt, er hat Macht über Christus, sein Leben zu beenden, wann er will. Christus ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Herodes ist für ihn wie ein kleiner Fuchs, wie ein kleiner frecher Schädling. Christus ist der Herrscher. Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Er fürchtet sich nicht vor diesem kleinen, hinterhältigen Fuchs. Die Zeit wird kommen, wo der König seines Weinbergs auch diesen Fuchs ergreifen wird. Jetzt mag er sich noch aufspielen und groß tun, aber er kann Christus nicht aufhalten. Christus ist unaufhaltbar. Christus ist der souveräne Herrscher. Und schau, er kämpft gegen jemand viel Größeres, Vers 32. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesen Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen, und heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet. Herodes denkt, er kann Christus aufhalten. Christus treibt Dämonen aus. Unsichtbare Mächte und Gewalten, gefallene Engel, uralte, mächtige Geistwesen, die uns Menschen in allem weit übertreffen an Kraft und Klugheit und Gefährlichkeit. Er kämpft gegen den Fürsten der Finsternis. Er vertreibt Dämonen. Herodes meint, er könnte Christus vertreiben. Christus vertreibt Dämonen. Er hat keine Ahnung, mit wem er es hier zu tun hat. Herodes meint, er kann Christus schaden. Siehe, ich vollbringe Heilungen. Ich bin der Herr über Leben und Tod. Und für was will Herodes Christus eigentlich töten? Dafür, dass er Dämonen austreibt? Dafür, dass er heilt? Christus sagt, ich wirke heute, morgen. Nichts und niemand hält ihn auf. Keiner kann seine Hand wehren und sprechen, was tust du? Ich vollbringe meine Werke heute und morgen und am nächsten, am dritten Tag, da werde ich vollendet. Das heißt, Christus muss seinen Dienst tun und am Ende sein Leben hingeben und am Kreuz ausrufen, es ist vollbracht. Er muss auferstehen am dritten Tag, er muss vollendet werden. Das heißt, er muss auferstehen in Kraft, er muss auffahren zum Himmel und er muss sich setzen zu Rechten Gottes der Macht, setzen, weil seine Arbeit getan ist. Er hat es vollbracht. Er ist vollendet. Er hat den Ratschluss, den Plan Gottes erfüllt. Er wird nicht unter Herodes sterben. Christus ist gekommen, um sein Leben gemäß dem Ratschluss Gottes hinzugeben in Jerusalem. Vers 33. Doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Für diesen Tod ist Christus erschienen, dass er stirbt in Jerusalem als der größte Prophet. Und achte auf das Muss, das er spricht, Vers 33. Doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Dieses heilige Muss von Christus, das haben wir schon gehört in Kapitel 9, Vers 22. Und er sprach, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden, am dritten Tag auferweckt werden. Und es geschah, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Er muss all das erfüllen. Später, nachdem er auferstanden ist, heißt es in Lukas Kapitel 24, Vers 26, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und Vers 46, und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Hier ist das heilige Muss, dieser ewige Ratschluss Gottes, die heilige Pflicht Christi, den Plan der Erlösung zu vollbringen. Und kein Herodes und nichts und niemand hält ihn davon ab. Und niemand nimmt ihn sein Leben. Es heißt in Johannes Kapitel 10, Christus spricht, Vers 18, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Nein, Herodes nimmt ihn nicht sein Leben. Mag er auch schlau sein wie ein Fuchs. Christus ist unaufhaltsam, er ist unerschrocken, er ist entschieden, er ist entschlossen, er ist geboren, um sein Leben zu geben, aber nicht unter Herodes, sondern unter Pilatus in Jerusalem. Siehst du, wie unbeirrt er ist, wie entschieden, ohne zu zögern, er sein Leben hingab für uns. Er war nicht zögerlich, er war nicht zurückhaltend, er war nicht zweifelnd. Unser Meister, unser Herr, war voller vollkommener Entschlossenheit, sein Leben für uns zu geben. Und ach, wenn doch diese Liebe Jesu Christi zu uns, wenn wir diese Liebe doch mehr begreifen würden, wie sehr er uns geliebt hat und wie entschlossen er war. So kleine Mädchen sammeln manchmal Gänseblümchen und ziehen, er liebt mich nicht, er liebt mich nicht. Schau, Christus hat uns geliebt von ganzem Herzen. Er ist vollkommen entschlossen. Hier gibt es nichts in Frage zu stellen. Er ist gekommen, um aus Liebe sein Leben für uns zu geben. Und wenn wir doch von dieser Liebe mehr erfüllt wären und dann auch mehr entschlossen wären wie Christus. Nein, Christus ist der Held in dieser Geschichte. Aber wenn wir doch von Herzen wüssten, er ist für uns gestorben, er wohnt in uns, dann können auch wir glauben, dass auch wir erst sterben werden, wenn unser Werk vollbracht ist. Man weiß nicht genau, wer es nun war von diesen beiden Erweckungsprediger, Whitfield oder Wesley, aber sie sagten, ich bin unsterblich, bis meine Arbeit getan ist. Verstehst du das? Christus kann ruhig bleiben, weil er weiß, er wird sterben, wann Gott es verordnet hat. Und bis dahin tut er sein Werk. Und nichts und niemand wird ihn davon abhalten. Und wenn wir auch das glauben, dass Christus so mit uns ist, gibt uns das unheimliche Kraft. Ich glaube, ich habe euch schon mal erzählt von dem Missionar John Patton. Er zog auf die Insel Aniwa, das gehört zu den neuen Hebriden, und die Eingeborenen auf dieser Insel waren Kannibalen, Menschenfresser. Und sie kannten keinen Gott der Barmherzigkeit und der Gnade. Und wie oft wurde er gewarnt, verschwinde, mach, dass du davonkommst, sie werden dich fressen. Doch er ging dennoch hin. Und wie war es da so für ihn? Seine Frau wurde krank und starb. Sein kleiner Sohn wurde krank und starb. Er selbst grub die beiden Gräber mit seinen eigenen Händen und begrub sie neben dem Haus, das er gebaut hatte. Und da war niemand. Doch er blieb. Er wurde beständig von den Eingeborenen bedroht. Ständig umzingelten ihn bewaffnete Männer. Mit Äxten standen sie vor ihm. Der Häuptling drohte ihm, das Leben zu nehmen. Und dennoch, trotz all dem, blieb Patton. Und einmal in einer besonders bedrohlichen Situation schreibt er in seiner Autobiografie: Mein Herz erhob sich zu dem Herrn Jesus. Ich sah, wie er die ganze Szene beobachtete, und mein Frieden kam zu mir zurück wie eine Welle von Gott. Ich erkannte, dass ich unsterblich war, bis das Werk meines Meisters an mir vollendet war. Ich hatte die Gewissheit, als hätte eine Stimme aus dem Himmel gesprochen, dass keine Muskete abgefeuert würde, um uns zu verwunden, keine Keule, um uns zu treffen, kein Speer, der die Hand verlässt, kein Pfeil, der den Bogen verlässt und kein Stein, der von der Hand geht, uns zu töten, ohne die Erlaubnis Jesu Christi, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Er herrscht über die gesamte belebte und unbelebte Natur und bändigt selbst die Wilden der Südsee. Zitat Ende. Also, John Patton ruhte in dem Herrn und hatte Frieden, weil er verstanden hat, der Herr wird mich erst abberufen, wenn sein Werk an mir vollendet ist. Und tatsächlich durfte er erleben, wie innerhalb von 15 Jahren sich die ganze Insel zu dem Herrn Jesus Christus bekehrte. Oh, lasst uns den Herrn Jesus Christus bewundern, dass er so entschlossen ist und so furchtlos, auch im Angesicht größter Gefahr. Aber möge sein Löwenmut auch uns erfüllen, dass wir unerschrocken und mutig sind, wie es heißt im Psalm 112 über die Gerechten, Vers 7. Er, der Gerechte, wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Oder Psalm 27, da heißt es von David: Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, wie bei John Patton, meine Bedränger und meine Feinde, sie straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Natürlich reden diese Psalmen mir prophetisch von dem Herrn Jesus Christus, aber lasst uns lernen, dass wir ihn von ganzem Herzen vertrauen können und unerschrocken sein dürfen. Christus kam, um sein Leben hinzugeben. Willst auch du leben, um dein Leben zu geben für den Herrn, für sein Werk, dass sein Werk an dir vollendet wird? Christus kam, um sein Leben zu geben in Jerusalem. Und darüber lasst uns jetzt etwas nachdenken. Jerusalem? Die Stadt Davids? War das nicht die Stadt, in der Gott wohnte? Ist das nicht die Stadt, wo der Tempel ist? Das Zentrum der Anbetung? Das Zentrum der Gegenwart Gottes? Das Zentrum der religiösen Führer? Der Schriftgelehrten? Der Pharisäer? Und so weiter? Das Zentrum der Gottesverehrung? Das war das Zentrum der Gottesverachtung? Des Hasses gegenüber Gott? Christus sagt, es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Er spricht dir eine traurige Geschichte an, die diese Stadt hat. Immer wenn Gott Propheten sandte nach Jerusalem, die Jerusalem den Bewohnern, den Leitern, den Führern, den Königen nicht nach dem Mund geredet haben, sondern ihnen die Wahrheit verkündigt haben, dass sie umkehren müssen und dass sie Buße tun, dann haben sie eines erlebt: Zorn und Hass und Gewalt. In Jeremia 26 lesen wir von einem Mann, der ein Prophet war und der weissagte. Sein Name war Uria. Da heißt es ab Vers 20, er weissagte gegen diese Stadt, also gegen Jerusalem und gegen dieses Land, ganz wie es die Worte Jeremias taten, der vor ihm auftrat. Als aber der König Jojakim und alle seine Heerführer und alle Obersten seine Worte hörten, suchte der König, ihn zu töten. Und tatsächlich, sie erschlugen den Propheten Uria in Jerusalem. Oder denken wir an 2. Chronik 24. Hier lesen wir auch von einem König, der abgefallen war. Und der Heilige Geist kam über Zecharia. Und er trat vor dem Volk und sagte zu ihnen: So spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn So wird es euch nicht gelingen, weil ihr den Herrn verlassen habt, so hat er auch euch verlassen. Und sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof des Hauses Gottes, im Tempel. Eine Geschichte, die nicht in der Bibel überliefert wird, aber die die Juden außerhalb der Bibel überliefert haben. Wir hören in Hebräer Kapitel 11, dass auch jemand zersägt wurde. Die jüdische Überlieferung sagt uns, dass das der Prophet Jesaja war, der in Jerusalem zersägt worden ist, weil er Jerusalem mit Sodom und Gomorra verglichen hat. So wird gesagt. Ob das nun stimmt oder nicht, Christus lehrt uns, dass Jerusalem, die Hauptstadt, repräsentativ für das ganze Land Gottes Worte hasst und die Propheten tötet. Diese Stadt, die Gott hätte am meisten lieben müssen, dass sie am meisten von ihnen empfangen haben und der Tempel in ihrer Mitte war. Sie haben am meisten Gottes Wort gehasst und die Propheten getötet. Und darum ruft Christus nun aus über diese Stadt. Vers 34. Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Also Christus klagt über Jerusalem. Er ist zutiefst bewegt, wie David über Absalom. Absalom, Absalom, mein Sohn. Es ist ein Ausruf der Trauer, des Wehen. Diese Stadt, sie tötet die Propheten und steinigt, die von Gott gesandt sind. Achtet darauf, was Christus sagt. Er sagt, wie oft, er hat es nicht einmal probiert, immer und immer wieder. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Zunächst einmal sehen wir hier, wie Christus sich vergleicht mit einer Henne, also einer Glucke, ein Huhn, eine Mutter von Küken. Und das ist schon ein sehr liebevoller Vergleich, der aufzeigt, wie Christus voller Liebe und Fürsorge, voller Güte und Erbarmen ist. Und was tut so eine Mutter von Küken? Nun, sie sammelt diese kleinen, hilflosen Wesen unter ihren Flügeln, ihre Brut, um sie zu schützen vor aller Gefahr. Nun, was tut Christus? Du wirst sagen, er vergleicht sich mit einer Henne. Nein, Christus vergleicht sich hier mit Gott. Er vergleicht sich nicht bloß mit Gott, er sagt uns mit diesen Worten, dass er Gott ist. Warum? Weil diese Worte einzig und allein Gott gelten. Es heißt in Psalm 36, Vers 8, wie kostbar ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich im Schatten deiner Flügel. Psalm 57, Vers 2, sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele, im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorbeigezogen ist das Verderben. Psalm 61, Vers 5, ich möchte weilen in deinen Zelten, in Ewigkeit mich bergen im Schutz deiner Flügel. Psalm 63, Vers 8, denn du bist mir Hilfe geworden, und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Und Psalm 91, Vers 4, mit seinen Schwingen deckt er dich, und du birgst dich unter seinen Flügeln. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Es ist Gott, der seine Flügel ausstreckt über die Menschenkinder. Christus sagt uns hier, dass er Gott ist. Dass er es ist, der Flügel groß genug und weit genug hat und mächtig, Menschen zu retten, zu bergen vor dem kommenden Gericht Gottes. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel. Christus ist es, der Menschen sammelt, der Menschen rettet, der Menschen zu sich zieht. Er wollte Menschen sammeln, schon bevor er auf Erden kam. Er hat schon zuvor seine Propheten gesandt. Er ist selbst erschienen als Mensch. Er sandte nach ihm noch Apostel in Jerusalem und Umgebung. Und achte aber darauf, was hier steht, denn diese Worte werden gerne verdreht. So nach dem Motto, so gerne wollte Jesus Menschen in Jerusalem retten. Er wollte das unbedingt, aber sie wollten nicht. Und darum konnte Jesus nichts tun, weil er einfach ihre Entscheidung akzeptieren musste. Lasst uns diese Worte hier ordentlich und sauber auslegen. Es heißt, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel und ihr habt nicht gewollt. Christus spricht davon, dass er die Kinder Jerusalems versammeln will, aber Jerusalem hat nicht gewollt, hat sich dagegen gewehrt. Es heißt hier nicht, dass er die Kinder sammeln wollte, aber die Kinder haben nicht gewollt. Es heißt hier auch nicht, dass er Jerusalem sammeln wollte, aber Jerusalem hat nicht gewollt. Er sagt, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, aber du hast nicht gewollt. Es gibt Menschen, die Christus retten will und die Christus rettet, aber da sind Menschen, die wollen das nicht und die stellen sich gegen Christus. Wer stellt sich denn Christus in den Weg, dass er nicht will, dass Menschen gerettet werden? Gemeint ist hier die Führung, das heißt die Eltern, die Leiter, die Väter, die Schriftgelehrten, der Hohe Rat, die führenden Juden, Jerusalem, die Repräsentanten. Die, die Jerusalem leiten und vertreten. Wie oft haben sie sich gegen Christus gestellt, als er die Seinen sammeln wollte? Und hier ist eine Wahrheit, die wir unbedingt begreifen müssen, dass die falschen Gläubigen, die falschen geistlichen Leiter, dass die es seit jeher waren, die sich am meisten gegen Gottes Rettung gestellt haben. Es sind sie. Haben wir nicht gelesen in Lukas Kapitel 11, nochmal ab Vers 47 in Lukas 11? Wehe euch, denn ihr baut die Grabmäler der Propheten eurer Väter, eure Väter aber haben sie getötet. So seid ihr Zeugen und stimmt den Werken eurer Väter bei, denn sie haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde. Von dem Blut Abels an bis zu dem Blut des Zechariah, der zwischen dem Altar und dem Haus umkam. Ja, sage ich euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollen, die habt ihr gehindert. Seht ihr? Christus sammelt, aber sie stellen sich ihm in den Weg. Es wird auch so deutlich in der Parallelstelle in Matthäus Kapitel 23, ab Vers 13, wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln und ihr habt nicht gewollt. Und Christus spricht hier zu den Schriftgelehrten und zu den Pharisäern. Jerusalem, die Hauptstadt, die Führung des ganzen Landes, da, wo sie alle geistlich sein sollten, da, wo sie alle Gott suchen sollten. Sie stellen sich gegen den Christus und die Schrift ist voll davon. In Johannes Kapitel 7, da sagen die Pharisäer, hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Hat jemand von uns an ihn geglaubt? Nein, diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, es ist verflucht. Oder denkt an Apostelgeschichte 5, da ist es ab Vers 27. Sie führten aber die Apostel herbei und stellten sie vor den Hohen Rat und den Hohen Priester und befragten sie. Und sie sprachen, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und sie, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Der Hohe Rat, er verbietet, Christus zu predigen. Er ließ die Apostel auspeitschen. Christus will sammeln, aber sie haben nicht gewollt und sie stellen sich ihm im Weg. Und seither haben sie es getan. Jesus, der Apostel Paulus sagt uns sogar in 1. Thessalonicher Kapitel 2, was die Juden danach noch getan haben. Sie haben nicht nur Christus daran hindern wollen, dass er die Seinen sammelt in Jerusalem und im ganzen Land. Sie gingen noch weiter. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 15, wo es heißt über die Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die gerettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Jetzt wehren die Juden auch noch die Apostel, dass Christus die Seinen sammelt in den Nationen. Das Zorngericht Gottes ist über sie gänzlich beschlossen. Das ist, was Christus alle Zeit erleben musste. Studiert die ganzen Evangelien, die Apostelgeschichte. Er sendet, um zu sammeln, aber sie stellen sich gegen ihn. Und sag mir, ist es nicht heute noch ganz genauso? Ich spreche jetzt gar nicht von den Juden. Ich spreche von denen, die eigentlich Leiter sind, die eigentlich Führer sind. Sind sie nicht? Und ich rede jetzt von den Großkirchen, von all denen, die vorangehen sollten, von all denen, wo man sagt, da sollte es Anbetung Gottes geben. Sind sie nicht die größten Feinde Jesu Christi, die es überhaupt gibt? Es heißt in 2. Timotheus Kapitel 4, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Sie wollen es nicht hören. Sie wollen keine Buße gepredigt hören. Sie wollen nicht, dass sie überführt werden von ihren Sünden. Sie wollen gar nicht, dass man ihnen sagt, was Sünde ist. Sie wollen in Frieden gelassen werden wie Jerusalem. Sie wollen nichts hören als Friede, Friede, alles gut. Und wehe, da steht ein Prophet auf. Wehe, da steht ein Mann Gottes auf, der die Wahrheit verkündigt und ihnen nicht nach den Mund redet. Dann stehen sie auf, die Leiter der Großkirche. Sie stehen alle Schulter an Schulter. Sie hassen die Wahrheit. Mehr als die Gottlosen sie hassen. Und die, die am religiösesten sein sollten, sie hassen die Verkündigung des Wortes Gottes am meisten. Aber weißt du was? Jesus lässt sich nicht aufhalten. Jesus ist unaufhaltbar. Sagt er nicht in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und dann geht er noch weiter und sagt, Vers 16, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, nicht von Israel. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Er lässt sich nicht aufhalten. Es ist wie geschrieben steht in Jesaja 43, Vers 6. Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne von Ferne her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jedem, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, den ich gemacht habe. Gott lässt sich nicht aufhalten, seine Kinder zu sammeln von der ganzen Welt. Und tatsächlich geschah es sogar so in Jerusalem, als all die Juden aus den verschiedenen Ecken der Erde zusammenkamen zum Pfingstfest. Und wie groß war diese Wut der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Aber Christus hat sich nicht aufhalten lassen. 3000 Menschen bekehrten sich zum Pfingsttag und Christus sammelt sie unter seine Flügel. Christus hält man nicht auf. Und übrigens heißt es hier nicht nur, ich möchte einzelne Küken so einzeln individuell sammeln. Ich will sie versammeln unter meinen Flügeln. Es geht um die Gemeinde, um die Versammlung des Herrn. Wie sie auch in Jerusalem entstanden ist, 3000 Seelen wurden hinzugefügt. Der Herr sammelt dich nicht, um alleine zu sein. Der Herr sammelt dich in die Versammlung, seine Gemeinde, die Versammlung unter seinen Flügeln, wo du dicht an dicht mit deinen Geschwistern bist. Christus sagt in Lukas 11, Vers 23, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Die Leitung Jerusalems hat nicht gesammelt. Und all die, die die Leitung beeinflussten, die am Ende geschrien haben, kreuzigt ihn. Sie haben nicht gesammelt. Sie waren gegen ihn. Sag, was geschieht jetzt mit denen, die sich so gegen Gottes Wort stellen? Also wenn Propheten, Prediger, ja wenn Christus aufsteht, um zu verkündigen, um zu sammeln, aber man stellt sich gegen Gott, man lässt sich selbst nicht sammeln und man hindert noch andere daran, dass sie sich versammeln können. Vers 35. Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht sehen, bis es geschieht, dass ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Also, ihr wolltet nicht, dass ich euer Haus schütze. Ihr wolltet nicht, dass ich meine Flügel breite über Jerusalem, indem ich Menschen rette und erlöse, dass Jerusalem Bekehrung habe, dass Jerusalem das Heil Gottes erkennt. Ihr wollt es nicht. Ihr wollt, dass ich gehe. Ihr wollt, dass ich sterbe. So ziehe ich mich nun zurück. Die Herrlichkeit des Herrn verlässt Jerusalem. Das Haus, ihr Haus, das eigentlich das Haus Gottes sein sollte, ist nichts anderes mehr als ihr Haus. Es wird ihnen überlassen. Er schützt Jerusalem auch nicht mehr. Und sie werden sehen, was das bedeutet. Ihr wollt nicht, dass ich Menschen rette? Ich werde euer Haus verlassen. Dieses Haus wird euch überlassen werden. Und ihr werdet sehen, was das mit sich bringt. Nämlich nichts als Verderben. Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Das erinnert an sehr ernste frühere Worte durch die Propheten. Da heißt es in Jeremia Kapitel 12, Vers 7. Ich, spricht der Herr, habe mein Haus verlassen, mein Erbteil verstoßen. Ich habe den Liebling meiner Seele in die Hand seiner Feinde gegeben. Jeremia Kapitel 22, Vers 5. Wenn ihr aber nicht auf diese Worte hört, soll dieses Haus, ich habe es bei mir geschworen, spricht der Herr, zur Trümmerstätte werden. Und Jeremias Prophezeiung erfüllte sich mit der Zerstörung Jerusalems, des ersten Tempels, Salomos, im Jahre 586 vor Christus. Aber Christus, er wird nun endgültig ein Ende bereiten mit diesem Haus. Aufgrund dieser Ablehnung gegen Christus und der Propheten, 70 nach Christus, kamen die Römer. Sie plünderten Jerusalem und zerstörten den Tempel. Der Tempel wurde verwüstet, das Haus war ihnen überlassen. Die Juden wurden getötet, vertrieben in alle Himmelsrichtungen. Das geschieht, ihr Lieben, wenn man Christus nicht haben will, wenn man sich nicht bergen will unter dem Schatten seiner Flügel. Auch du wirst ewig zugrunde gehen, wenn du nicht kommst und dich versammeln lässt. Hier wolltet euch nicht bergen unter meinen Flügeln, so seid ihr nun dahingegeben. Und das Verderben kommt mit ganzer Wucht über euch. Auch dein Haus wird zugrunde gehen, wenn du nicht kommst zu Christus und unter den Schatten seiner Flügeln Bewahrung suchst. Aber gibt es jetzt noch Hoffnung für Jerusalem? Können sie noch Gnade finden und Christus noch als Retter sehen? Christus sagt, ihr werdet mich nicht sehen, bis es geschieht, dass ihr sprecht, gepriesen sei, der kommt im Namen des Herrn. Das ist ein Zitat aus Psalm 118, den hatten wir heute Morgen in der Lesung. Und manche sagen, dass diese Worte Jesu sich hier erfüllt haben in Lukas 19, als Christus einzog in Jerusalem. Denn da heißt es ja ab Vers 37, und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, und jetzt kommt das Zitat, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Frieden im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und jetzt hör mal, was es aber noch hier heißt. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht, schon wieder. Er kommt, um die Seinen zu sammeln. Und sie haben nichts anderes zu tun, als ihm zu sagen, dass er dafür sorgen sollte, dass die, die ihn preisen, schweigen sollen. Sie haben nichts dazugelernt. Haben sich diese Worte hier erfüllt? Oder gibt es noch Gnade für Israel in der Zukunft, dass vielleicht, wenn Juden sich bekehren werden, der Herr Jesus zurückkommt, dann, wenn sie sprechen werden, gepriesen sei, der kommt im Namen des Herrn. Es wird hier nicht weiter ausgeführt, aber der Punkt ist klar. Christus, der Gott ist, er hat Jerusalem, Israel verlassen, sie dem Gericht überlassen. Ihr Untergang ist besiegelt. Sie werden ihn erst als Retter wiedersehen, wenn sie sich bekehren. Wenn sie sprechen, gepriesen sei, der kommt im Namen des Herrn. Wenn sie erkennen, wen sie durchbohrt haben. Wenn sie von Herzen begreifen, was sie getan haben. Nun, was lernen wir jetzt aus all diesen Worten? Noch einmal, wir sprechen hier von Jerusalem. Diese Stadt verstand sich als die Stadt Gottes. Sie haben sich eingebildet, sie sind das Zentrum der Gottesverehrung, sie waren selbstgerecht. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Gott etwas gegen sie haben könnte. Sie haben nicht damit gerechnet, dass ein Prophet aufstehen könnte, der sie tadelt und der sie überführt von ihren Sünden. Und deswegen sind sie zugrunde gegangen. Dieses Zentrum der Religiösen, der Frommen, der Gottesfürchtigen. Sag, was ist jetzt mit uns? Weil wir können uns nicht über Jerusalem erheben. Denn sag, wie gehst du denn mit Gottes Wort um? wenn ein Prophet zu dir spricht. Das heißt, wenn Gottes Wort zu dir redet. Du magst vielleicht sagen, ja, aber ich töte ja niemanden nicht. Ich töte nicht den Sohn Gottes. Ich töte keinen Propheten, der zu mir kommt. Aber tötest du den Propheten, das Wort Gottes vielleicht in deinem Herzen? Wenn Gott was Unangenehmes zu dir spricht, wo du dich erstmal drüber ärgern würdest, weil du sagst es, Gottes Wort sagt mir hier, ich mache alles falsch. Gottes Wort zeigt mir auf, dass ich ein Sünder bin, dass ich die Hölle verdiene, dass ich mich verändern muss, dass ich Buße tun muss, dass ich ringen muss durch eine enge Pforte und dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich gerettet werde. Und du hörst dieses Wort und du ärgerst dich daran und du tötest es in deinem Herzen. Weißt du, wie privilegiert du bist, wie Jerusalem, wie oft du Gottes Wort hörst, immer und immer wieder? Und sie reagierten nicht damit, dass sie sich auf die eigene Brust schlugen. Sie haben die Propheten geschlagen. Was ist mit dir? Schlägst du dir auf die eigene Brust oder schlägst du die Verkündiger des Herrn? Bist du wütend auf Gottes Wort? Ich frage dich, wie Gottes Wort bei dir wirkt. Lässt du dich gerne überführen? Denn was war denn das Problem von Jerusalem und von all diesen angeblichen Frommen? Christus sagt, sie hassen mich, weil ich ihnen zeige, dass ihre Werke böse sind. Darin unterscheiden sich die wahren Gläubigen von den falschen. Lässt du dich überführen von deiner Sünde? Nimmst du Gottes Wort an und tust von Herzen Buße? Nun, was sollten wir tun? Lasst uns nicht sein wie Jerusalem. Setz mal deinen Namen ein. Ich mach's für mich, Peter, Peter, der du tötest die Propheten, die du zu dir gesandt sind. Tue ich das? Oder nehme ich jedes Wort Gottes an und beuge mich und tue Buße und will mich zum Herrn bekehren und tue, was er sagt? Nun, wenn wir das Wort annehmen, wenn wir die Propheten ernst nehmen und wenn wir verstehen, dass wir Sünder sind, alle allzumal in jedem Bereich unseres Lebens, dann sind wir aber nicht hoffnungslos verloren, dass unser Haus uns überlassen wird und wir zugrunde gehen, sondern schau mal, wer da steht, ausgebreitet mit seinen Flügeln. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Erlöser, der Sünder, der Retter für all jene, die zu ihm kommen und sich bei ihm bergen. Und darum ist meine Frage, kommst du zu Christus? Eilst du zu ihm? Verstehst du, dass der Zorn Gottes über dich kommt und suchst darum Schutz unter seinen Flügeln? Und ich frage dich nicht nur, kommst du heute zu Christus? Ich frage dich, stehst du anderen im Wege vielleicht? Hinderst du andere daran, zu Christus zu kommen, durch dein schlechtes und böses Zeugnis und durch dein Leben? Paul Gerhardt, der dieses Abendlied geschrieben hat, nun ruhen alle Wälder, er greift dieses Bild auf in diesem Lied und er sagt, als Gebet zu dem Herrn, breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein, also dein Küken ein. Will Satan mich verschlingen, so lass die Englein singen, dies Kind soll unverletzt sein. So hätten die Leiter Jerusalems beten sollen, als sie dachten an die Kinder Jerusalems. Oh, breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude. Nimm dein Küchlein ein, nimm sie dir, du Erlöser, sie sind dein, rette sie alle. Stattdessen standen sie Christus im Weg. Sitzt du am Bett deiner Kinder und flehst, Herr, breit aus die Flügel beide, rette meine Kinder. Und die du kennst und die du weißt, flehst du darum, dass der Herr sie versammeln möge? Ist das dein Gebet? Oh, lass uns kommen zu dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns fliehen unter seinen Flügeln und darauf vertrauen, dass er uns schützt vor dem kommenden Zorngericht Gottes. Unser mächtiger Erlöser, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Amen. Amen. Amen.